Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, nun rede du in unser Herz, in unser Leben hinein. Dein Wort der Liebe, dein Wort der Gnade, aber auch dein Wort des Aufrichtens, dein Wort der Ermahnung. Ja, und hilf uns einfach, dass wir dein Wort annehmen, dass wir es aufnehmen in unser Leben, dass wir es gelten lassen und hineinsprechen lassen in unseren Alltag. Schenk du uns dazu deinen Heiligen Geist und hilf mir, dass ich so rede, wie es dir jetzt gefällt. Amen. Liebe Gemeinde, bei den Nürnberger Prozessen ist eine gespenstische Geschichte offenbar geworden. Juden, denen die Flucht vor den Gaskammern gelungen war, hielten sich in Gräbern ihres Friedhofs bei Vilna in Litauen versteckt. Eine hochschwangere Frau gebar im Grab einen Sohn. Der 80-jährige Totengräber, in ein Leichentuch gehüllt, half bei der Geburt. Als der Knabe seinen ersten Schrei tat, rief der Mann: Großer Gott, hast du uns endlich den Messias gesandt? Wer anders als der Messias selbst kann im Grab geboren werden? Er war nicht der Messias. Das Kind starb nach 3 Tagen. Eine schreckliche Geschichte. Ich möchte heute Morgen von dem berichten, der diese Todesnot am eigenen Leib erlebt hatte und sie wirklich überwunden hat. Diesen Mann bekennt die christliche Kirche als den Messias. Er ist Jesus Christus. Der ist am 3. Tag im Grab zum Leben geboren, herausgerettet, herausgerissen worden als Erster für alle, die an ihn glauben, dass sie ihm nachfolgen dürfen im Leben und im Sterben. Er, der tot war und toter ging es nicht, der lebt wieder. Er ist auferstanden. Jetzt müssten ihm doch eigentlich die Massen folgen. Im letzten oder vorletzten Ideaheft war so eine kleine Zeitungsnotiz aus der Süddeutschen Zeitung auf dem Titelblatt vorne abgedruckt. Wenn die Christen wirklich glauben würden, ein Journalist hat das geschrieben, ob er Christ war, weiß ich nicht. Wenn die Christen wirklich glauben würden, dass dieser Jesus auferstanden ist von den Toten, dass der wirklich lebt, jetzt lebt, hier lebt, dann müssten sie eigentlich auf die Straßen rennen und es auf die Straßen hinausschreien und alle Menschen einladen, diesem Jesus zu folgen, diesem lebendigen Jesus nachzufolgen. Und dann steht in einer Schlussbemerkung der Satz: Aber stattdessen sitzen die Christen in ihren Autos im Stau über Ostern, wie alle anderen auch. Eigentlich müssten die Massen folgen. Endlich einer, der ein Mittel gegen den Tod hat, der selbst das Mittel gegen den Tod ist. Jetzt müssten sie ihm doch folgen. Aber dagegen stellt sich bei vielen Menschen damals wie heute die ungläubige Skepsis eines menschlichen Denkens, dass ein Geschehen, das alle Naturgesetze sprengt, zunächst einmal rein verstandesmäßig für schlechterdings absurd hält. Wir hören als Predigtext den sogenannten Markus-Schluss, der beschreibt, was auf die Auferstehung von Jesus folgte. Er steht im Markus-Evangelium Kapitel 16, die Verse 9 bis 20. Als aber Jesus auferstanden war, früh am 1. Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden. Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen. So wird es besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Ich würde Ihnen gerne eine Predigt halten, die Ihnen einleuchtet, auch menschlich einleuchtet. Aber interessant am christlichen Glauben sind nicht die Dinge, die einem sofort menschlich einleuchten. Denn verstandesmäßig ist es einfach schwer zu glauben, dass ein Toter vom Tode zurückkommt. Das sind wir einfach nicht gewohnt. Das passt nicht in unsere Welt, in unser Denken, unser Leben. Wir glauben eher an Außerirdische als an Auferstandene. Das ging übrigens den Jüngern und Jüngerinnen Jesu damals nicht viel anders als uns heutigen. Auch wenn man damals weniger an Außerirdische als vielmehr an irgendwelche Geister und Dämonen dachte, wenn man jemanden lebendig begegnete, der eigentlich gar nicht lebendig sein konnte. Aber die Bibel redet nicht nur von dem Wunder, dass Jesus lebt, sondern auch von dem Wunder, dass Jesus rettet und heilt. Das soll für diese Predigt auch die Gliederung sein. Erstens, Jesus lebt. Zweitens, Jesus rettet. Und drittens, Jesus heilt. Ein dreifaches Wunder also. Erstens, Jesus lebt. Ein Berliner Taxifahrer, nach seinem Glauben an die Auferstehung gefragt, soll gesagt haben: Auferstehung? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich lasse mir überraschen. Die Jünger waren damals noch nicht einmal dazu in der Lage. Dabei hatte es Jesus ihnen doch vorher gesagt, dass er am dritten Tage wieder auferstehen würde. Aber sie waren von seinem Tod am Kreuz so geschockt, dass sie sich nur noch verkrochen hatten und die Berichte der anderen Jünger über die Auferstehung von Jesus einfach nicht glauben wollten. Gleich zweimal lesen wir nacheinander, sie glaubten nicht. Skepsis ist keine moderne Erscheinung, sondern eine uralte. Die haben damals genauso Probleme gehabt mit dem Glauben an die Auferstehung, wie wir das heute haben. Sie glaubten weder Maria Magdalena noch den Zweien, die nach Emmaus unterwegs gewesen waren. Und sogar als alle aus dem inneren Kreis, der um Jesus herum gewesen war, ihn lebend gesehen hatten, glaubte Thomas der versammelten Mannschaft auch nicht. Das war ja auch alles so unwahrscheinlich. Ein Toter kehrt zurück. Ob die Jünger darüber so glücklich waren? Ich versuche mir einmal vorzustellen, wie das damals weitergegangen wäre, wenn Jesus ihnen nicht als Auferstandener erschienen wäre. Vielleicht hätten die Jünger sogar eine Kirche hingekriegt. Eine sehr menschliche Kirche. Jesus hatte ihnen ja genug Stoff dafür geliefert und genügend Anregungen gegeben. Jesus wäre dann wohl als große Idealgestalt der Menschheit gefeiert worden, der seine Nachfolger zu seinen Lebzeiten dazu aufgefordert habe, eine Kirche aufzubauen und an das Gute im Menschen zu appellieren, nach dem Motto: Werdet so wie Jesus, lebt nach der Bergpredigt. Vielleicht hätte eine solche Kirche des guten Willens sogar einige Jahrzehnte überlebt. So wie eine philosophische Schule etwa, bevor sie sich dann, wie tausende andere Bewegungen der Menschheitsgeschichte, irgendwann still und heimlich aus der Geschichte verabschiedet hätte. Wir hätten heute wahrscheinlich davon nichts mehr erfahren. Aber Gott sei Dank ist nichts in dieser Richtung geschehen. Gott sei Dank nichts in dieser Richtung. Und hätte auch gar nicht geschehen können, trotz aller vergeblicher Versuche von irgendwelchen Pseudotheologen und anderen Agnostikern, die zwei Jahrtausende lang immer wieder versucht haben, Jesu Knochen irgendwo zu suchen. Denn Jesus hatte ganz klar andere Pläne mit seinen Jüngern und mit allen Menschen. Jesus wollte nicht eine Kirche, die einen toten Jesus in einem Mausoleum verehren würde. Jesus wollte eine Kirche, in der er leben kann, als der Auferstandene, als der lebendige Herr, in der er der lebendige Mittelpunkt ist. Wenn auch die Zweifel der Jünger zunächst menschlich wohlverständlich sind. Aber nun mussten die Zweifel über Bord gehen. Nun mussten sie sich eines Besseren belehren lassen, als Jesus ihnen ganz persönlich erschien und lebendig mit Haut und Knochen vor ihnen stand und kein übersinnliches Trugbild war. Hier, seht man meine Nägelmale. Und dem Thomas erlaubte sogar dahin zu fassen. Und wie er erschien, seinen Jüngern damals. Er schimpft. Er schimpft über ihren Unglauben und über ihr hartes Herz, dass sie den Zeugen seiner Auferstehung nicht geglaubt hatten. Dass sie seinem Wort nicht geglaubt hatten, das er ihnen doch schon vor seinem Tod gesagt hatte. Jesus ist unwahrscheinlich lebendig. Schimpfen ist ein deutliches Zeichen von Lebendigsein. Manche Leute sind ja erst dann richtig lebendig, wenn sie mal so ordentlich schimpfen können. Was würde Jesus bei uns tun? Müsste er auch schimpfen, dass wir einfach nicht mit ihm als dem wirklich Lebendigen rechnen, dass wir es für wahr halten, dass er auferstanden ist, dass es irgendwo eine theologische Nische ist? Ja, bestenfalls vielleicht noch ein sehr wichtiger theologischer Punkt, dass Jesus auferstanden ist. Aber wirklich lebendig hier, jetzt, für uns, für mich, in diesem Augenblick, hier. Ohne den Glauben an die Auferstehung von Jesus, von den Toten und damit an die Auferweckung aller Menschen zum Heil oder zum Gericht, ist das ganze Christentum wie ein PKW ohne Motor, wie ein Porsche ohne Motor. Christlicher Glaube steht und fällt mit Ostern, mit der Auferstehung von Jesus. Wir könnten unsere Bude dicht machen. Wir bräuchten uns nächste Woche nicht mehr zusammensetzen, wenn wir das nicht annehmen würden, wenn wir das nicht wirklich ganz für uns geschehen sein lassen würden. Wir bräuchten nicht mehr zu kommen. Der Apostel Paulus hat es ganz klar auf den Punkt gebracht. Er schreibt an die Christen in Korinth, die auch die Auferstehung der Toten damals in Frage gestellt haben, damals schon. Er schreibt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ferdinand Lassalle, einer der Väter des modernen Freidenkertums, antwortete auf die Frage, was sei, wenn es nun doch eine Auferstehung der Toten gäbe, mit umwerfender Aufrichtigkeit, dann sind wir die Lackierten. Damit man sein Leben nicht auf einen tödlichen Irrtum aufbaut, hat der auferstandene Jesus seinen Jüngern und damit seiner Kirche den Befehl gegeben, das Evangelium, die gute Nachricht, allen Menschen auf der ganzen Erde zu bringen. Verzicht auf Mission ist deshalb unterlassene Hilfeleistung. Es ist nach Überzeugung Jesu und nach meiner Überzeugung genauso schlimm, wie wenn ein Schwerverletzter am Straßenrand liegt und wir gehen einfach vorbei. Dass wir Menschen diese Botschaft vorenthalten. Diese Botschaft, die uns aufgerüttelt hat, wach gemacht hat, zu neuem Leben erweckt hat, dass dieser Jesus für uns auferstanden ist, dass er lebt. Das müssen alle wissen. Es ist unterlassene Hilfeleistung, jemandem das nicht zu sagen. Das Wunder Nummer 1, Jesus lebt, ist ja deshalb geschehen, damit es auch das Wunder Nummer 2 geben kann. Jesus rettet. Jesus rettet. Muss er das retten? Nein, muss er nicht. Tut er das? Ja, er tut's. Brauchen wir das? Lebensnotwendig, ja, brauchen wir das. Selig sollen wir werden und das heißt wörtlich gerettet. Jesus will nicht, dass wir verloren gehen, sondern dass uns geholfen wird. Deshalb bietet er uns auch die Möglichkeiten dazu an. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das Wort verdammt reizt natürlich ungeheuer. Was ist das für ein Gott der Liebe, der einen verdammen kann? Aber Jesus lädt in die Liebe Gottes ein. Und er sagt, dass es tödlich für uns ist, ohne die Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das Evangelium ist deshalb eine frohe Botschaft und nicht eine Drohbotschaft. Es ist im Grunde diese liebevolle Warnung. Mensch, lauf doch da nicht hin, wo es nur Tod und Verderben gibt. Lauf doch dahin, wo es ewiges Leben gibt. Man kann darüber froh werden, wenn man weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, gerettet zu werden. Und ich finde es ausgesprochen lieblos, jemanden in sein sicheres Verderben rennen zu lassen, ohne ihn zu warnen und ihm den Weg aus dem sicheren Verderben zu zeigen. In der Schweiz hatten Soldaten bei einem Manöver ein Biwak bei minus 30 Grad in 4000 Meter Höhe zu errichten. Sie bauten sich ein Iglu. Und als sie sich schon behaglich in diesem Iglu gemacht hatten, fragten sie sich, wie viel Schnee wohl unter ihnen wäre. Sie nahmen so eine Stahlrute, wie man sie benutzt, wenn man nach Verschütteten von Lawinenopfern sucht. Die Stahlrute ging in den Schnee hinein, 1 Meter, 2 Meter. Auf 3 Meter kam sie nicht mehr. Da ging diese Stahlrute nämlich ins Leere. Die Soldaten hatten sich auf einem überhängenden Schneebrett eingegraben. So in einer Schlucht, ja, wo der Schnee so reingerutscht war und drunter ging es dann so ein paar hundert Meter in die Tiefe. In schwindelnder Höhe hingen sie. Diese Standortbestimmung war für die Männer lebensrettend. Weg hier, weg von dieser Stelle. Niemand beklagte sich, dass sie sich vorsichtig und langsam auf sicheren Grund zurückzogen. Das Wort Gottes ist die Messlatte, durch die wir feststellen, wie es um uns steht. Weg da, wo es zum Desaster kommt, wo es zum Sterben geht, zum ewigen Tod geht. Und das Wort Gottes macht uns Mut, umzukehren und auf sicheren Grund zu kommen, auf dem wir leben können. Das ist die Gemeinschaft mit Gott, in die Jesus Christus uns hineinruft. Und das macht er durch Taufe und Glauben. Im Neuen Testament ist immer wieder davon die Rede, dass Menschen auf den Namen von Jesus getauft werden. Auf den Namen. Auf den Namen war zu der Zeit auch damals schon eine gebräuchliche Formulierung bei einem Giroverkehr der Banken, den es damals schon gab. Ein Geldbetrag wurde auf den Namen einer bestimmten Person gebucht. Das also ist Taufe. Wir werden vom Konto des Feindes abgebucht und dem Konto unseres Herrn gutgeschrieben, auf seinen Namen gebucht sozusagen. Es geht hier also um ein Eigentum, um einen Eigentums- und Herrschaftswechsel. Aber ausdrücklich betont Jesus, dass zur Taufe auch der Glaube gehört. Wenn ein Mensch gerettet werden soll, wer nicht glaubt, hat nichts von seiner Taufe. Der könnte sich genauso gut unter die Dusche stellen. Und Gott könnte noch so viele Brücken bauen. Wenn man nicht über eine von diesen Brücken gehen möchte, kommt man nicht in die Gemeinschaft mit ihm, sondern bleibt bei sich selbst und geht verloren. Rutscht da in diesen Spalt und weg ist man, für immer. Das Wunder Nummer 2, Jesus rettet. Sie dürfen davon großzügig Gebrauch machen, bitte. Das Wunder Nummer 3, Jesus heilt. Die Bibel nennt einige Zeichen, die denen folgen, die an ihn glauben. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Aus Missionsberichten sind mir mehrere solcher Geschehnisse bekannt, bei denen genau dies bestätigt wurde, dass das Leben von Christen oft auf wunderbare Weise bewahrt wurde, dass sogar die Bisse hochgiftiger Schlangen und Vergiftungen ihr Leben nicht gefährden konnten. Wer am letzten Gemeindewochenende, am ersten Advent dabei war und Louis Paul Kahn erlebt hat, der konnte solche Geschichten hören, wenn er sie hören wollte. Sie sind tatsächlich passiert. Ich möchte das jetzt aber nicht vertiefen, weil wir dazu etwas zu wenig Zeit haben. Aber auf das letzte mitfolgende Glaubenszeichen möchte ich noch besonders eingehen. Wie Jesus, der Auferstandene, auch heute noch seine Wunder tut. Auf die Kranken werden sie die Hände legen. Handauflegung ist im Kampf gegen die Krankheit eine ganz starke Waffe. Sie ist immer verbunden mit dem Gebet. Bitte verwechseln Sie das nicht mit Besprechen. Ich habe neulich wieder so ein Gespräch gehabt. Es gibt ja auch Leute, die besprechen im Namen Jesu jemanden, seine Wunden, seine Warzen, seine Migräne oder irgendwas anderes. Das ist ja leider heute wieder modern geworden. Aber man muss schon wissen, aus welchen Quellen man schöpft und welchen Kräften man sich aussetzt. Wer sich besprechen lässt, muss wissen, dass das Besprechen äußerlich wohl helfen kann. Die äußere Krankheit geht unter Umständen dadurch weg. Aber dahinter steht nicht Gott oder irgendeine neutrale Macht, auch wenn in irgendeiner Weise Gott angerufen wird bei diesem Verfahren, sage ich mal. Auch der Teufel hat Macht. Selbst wenn er als Engel des Lichts erscheint. Nur der Teufel, und das ist ganz wichtig, dass wir uns das merken, der Teufel heilt nie. Der Teufel heilt nie. Was er äußerlich heilt, verlagert er auf die Seele. Vielleicht verlieren Sie Ihre Gürtelrose oder Ihre Warzen. aber ihre Seele wird krank. Jesus warnt uns ausdrücklich vor falschen Christusen und falschen Propheten, die auch Zeichen und Wunder tun. Ja, Zeichen und Wunder, klar. Ich lade Sie ein zu Gott, der in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Der will nicht nur gesund machen, nicht nur äußerlich gesund machen. Jesus will heilen. Jesus will heil machen. Und zwar nicht nur für diese Zeit, sondern für alle Zeit. Heil machen. Und Heil ist mehr als Gesundheit. Aber Jesus macht auch vor der Krankheit nicht Halt, als wäre hier ein Bereich, der seiner Macht entnommen wäre. Deshalb bieten Pfarrer Richter und ich seit einiger Zeit an, dass wir nach den Gottesdiensten in der Waldkirche, wenn es irgendwie geht, oder auch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt nach Absprache zur Verfügung stehen, um mit Kranken zu beten und ihnen die Hände aufzulegen. Ich möchte Sie herzlich einladen dazu, das anzunehmen. Heute stehe ich dazu zur Verfügung. Ich möchte Ihnen als Beispiel den Bericht einer Frau aus einer anderen Gemeinde einmal vortragen, wie es ihr ergangen ist, als sie sich und ihre Krankheit Jesus überlassen hat. Sie erzählt: Jahrzehntelang hatte ich Migräne, genau genommen seit meinem 17. Lebensjahr. 30 Jahre lang habe ich alles versucht, um meine Migräne loszuwerden. Ich habe sämtliche Tablettensorten und alles Menschenmögliche durchprobiert. Nichts half. Oft hatte ich schon am Dienstag meine gesamte Wochenration an Tabletten verbraucht. Ich wusste einfach keinen Ausweg mehr. Nach langem Überlegen und Beten bat ich meinen Pastor und einen der Kirchenvorsteher meiner Gemeinde, mir die Hände aufzulegen und für mich zu beten. Das haben sie getan und es hat mir augenblicklich geholfen. Ich mochte es erst gar nicht richtig glauben, aber die Migräne war wirklich weg. Und das ist jetzt 22 Jahre her. Und seitdem habe ich keine Migräne mehr. Dafür bin ich meinem Herrn Jesus Christus sehr dankbar und preise ihn. Soweit diese Frau. Aber wir dürfen nicht nur erleben, dass Kranke körperlich gesund werden und eine innere seelische Heilung erfahren. Wir erleben auch, dass Menschen äußerlich nicht gesund werden, trotz Handauflegen, trotz Gebet. Wohl aber, dass sie eine innere Kraft bekommen, Krankheit zu tragen. Oder auch des Öfteren, dass die Krankheit eine Sprache bekommt, wozu und warum einem Gott diese Krankheit nicht genommen hat. Dafür gibt es vielleicht auch geistliche Gründe, gute geistliche Gründe, dass jemand krank bleibt, dass Gott will, dass jemand krank bleibt. Wir erleben auch, dass Krankheiten in ihrem Verlauf gestoppt werden und zum Stillstand kommen. Aber wir erleben natürlich auch eine Form der Heilung, von der selten geredet wird, nämlich, dass Jesus den Krankheitsprozess beschleunigt und es zu einer endgültigen Heilung kommt. Und das ist das ewige Leben, in dem es kein Leiden, keine Krankheit und keinen Tod mehr geben wird. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Wir wissen nicht, warum Gott den einen ihre Krankheit lässt und andere gesund macht. Das ist seine Souveränität, in der er das entscheidet, in der er auch weiß, warum er so und nicht anders handelt. Wir sehen allerdings, dass viele Christen unter ihren Möglichkeiten leben. Es sind mehr krank, als krank sein müssten. Jesus lebt doch. Sein Wort gilt. Also darf man davon Gebrauch machen. Es soll in jedem Fall besser werden, wenn wir krank sind und für uns beten lassen. In früheren Jahrhunderten war das noch stärker im Bewusstsein. Bevor man zum Arzt ging, ging man erstmal in die Kirche, um für sich beten zu lassen. Und heute geht man erstmal zum Arzt und dann nochmal zum Arzt und dann in die Klinik, dann zum Orthopäden oder macht eine Kur. Und wenn das alles nichts hilft, dann zum Naturheilkundler. Und dann überlegt man sich, wenn dann immer noch die Schmerzen so groß sind, dass man dann vielleicht mal doch irgendwas Esoterisches ausprobiert. Und dann vielleicht irgendwann auf die Idee kommen, man könnte ja auch mal für sich beten lassen. Vielleicht machen wir es mal umgekehrt. Vielleicht versuchen wir es mal genau umgekehrt. Wobei wir den Esoteriker bitte weglassen. Wir sehen auch, dass Wunder nichts beweisen. Aber sie bezeugen den lebendigen Jesus Christus. Jede körperliche Heilung hat ein geistliches Ziel. Jede Heilung ist aber auch nur ein Zeichen für das angebrochene Reich Gottes. Und Zeichen sind nicht flächendeckend. Es ist nicht so, dass überall, alle, an allen Stellen immer diese Zeichen geschehen. Alle Zeichen heute weisen hin auf den Gezeichneten. auf den, dessen Hände und Füße am Kreuz auf Golgatha durchgraben wurden, dessen Seite zerstochen wurde, der dann auferstand und den Tod überwand, der lebt, damit wir an ihn glauben und durch ihn gerettet werden. Der große englische Philosoph und Schriftsteller, Sie kennen ihn alle, C.S. Lewis, der Narnia geschrieben hat, hat einmal gesagt, wer an Gott glaubt, ist vor Wunder nicht geschützt. Stimmt. Nicht vor dem Wunder, den lebendigen Jesus in seinem Leben zu erfahren, nicht vor dem Wunder, gerettet zu werden, nicht vor dem Wunder, heil zu werden, nicht vor dem Wunder, auf ewig heil zu werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.